Ja, und es ist wichtig, dass die Dinge zur Sprache kommen, weil dahinter Bedürfnisse sind. Das ist ja so letztendlich das Umschalten in den postkonventionellen, relativierenden, individualistischen Sprachraum, ist ja die Bedürfnissprache dazu nehmen oder die Zuhörsprache. Das ist sehr ähnlich, ne? Wo du ja sagst, ja, da fängt das Zuhören an, da fängt das Story-Listening stärker an, das gibt es natürlich auch vorher. Und da fängt es an zu sehen, was ist das Bedürfnis dahinter, was noch nicht erfüllt ist. Und das ist ja auch was, was gesellschaftlich uns manchmal schwerfällt, ne?
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich wie alle Podcast unserer Agentur Shortcuts. Heute stellen wir dir ein neues Format innerhalb dieses Podcasts vor, unsere Impulsfolgen. Wir wollen dich hier in kürzeren Folgen zu den Themen selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Ich bin Maike Schäbitz und in dieser und den kommenden Folgen dieses Formats beantworten Martin Permatier und ich gemeinsam und auch Martin als Solo Fragen, die unsere Hörerinnen und Hörer und Community-Mitglieder gestellt haben. Die Fragen beziehen sich auf das Modell der 6 Haltungen und auf die Selbst-, Team- und Werteentwicklung. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab! Ja, jetzt könnten wir noch in den nächsten Block reinschauen, weil wir das noch machen, Arbeit mit anderen.
Genau, jetzt der neue Block mit Fragen zur Arbeit mit anderen. Das ist auch immer herrlich, weil neben dem Herr-Müller-Effekt ist das ja beim Modell auch so was ganz Typisches. Jetzt habe ich das verstanden. Jetzt weiß ich auch, warum ich so ein Problem mit den anderen habe und wie kriege ich die geändert.
Ja, auf das Konto zahlt auf jeden Fall auch die erste Frage in diesem Themenblock ein, nämlich: Wie kann man die Haltung von anderen Menschen beeinflussen und eventuell sogar steuern oder manipulieren?
Tja, wer fragt das in uns? Und gleichzeitig sage ich, Haltung ist ansteckend. Dass du einmal auch begreifst, dass du die mitkonstruierst. Ja, und dass ich eben Angebote auch machen kann. Ja, durch Zuhören, durch Fragen stellen, durch Musterbrüche in einen anderen Kontext zu reden. Und so funktioniert das ja auch. Ganz viele Organisationsentwicklungsinstrumente verändern die Art der Kommunikation. Also sind andere Versprachlichungsrituale. Und das ist, finde ich, auch interessant. Ganz viele Entwicklungswerkzeuge, die wir so kulturell entwickelt haben, Coaching, Therapie, Mitarbeitergespräche, ja, sind Versprachlichungsrituale. Das heißt, wir sagen, Schatz, wir müssen reden. Und in diesem drüber reden entsteht eine neue Sinngebung, entsteht ein Spannungsausgleich. Also das ist das, was du vorhin nochmal sagtest. Wie ist die erste Weltbegegnung? Übers Spüren. Ja, was kommt danach? Die Emotionen. Was kommt danach? Die Gefühle. Ja, die Gefühle sind aber auch schon Konstrukte, gesellschaftliche Vereinbarungen, wie ich jetzt diese und jenes nenne. Angst, Wut, das und jenes. Ne? Die bekommen aber dann ein Eigenleben in unserer Geistwelt, sodass wir uns dann Gefühle vorstellen, die sich dann wieder rückübersetzen in Körpersignale. Ne? Sodass wir sozusagen, wenn du zu viele imaginierte Gefühle hast, das wieder Einfluss auf deinen Körper hat. Wirst du dick, wirst du dünn oder was dann halt so passiert. Also dass dieser Prozess nicht linear in eine Richtung geht, sondern die andere. Und insofern leben wir ja alle in einer gewissen hypnotischen Trance. Also man kann sagen, wie Jens Korsner sagt, du musst im zweiten Mal am Tag aufwachen, weil vorher lebst du ja in einer Trance von Vorstellung, von Selbstbildern, von Selbstvorstellung, ich taug nichts, ich kann nichts, es wird wieder ein harter Tag, die Welt ist auch so schlimm und so. Ne? Ja, dann bist du ja irgendwie in einer Selbsterzählung gefangen, die sich dann im Außen widerspiegelt. Und sag so, guck mal, habe ich doch recht, ja, wenn ich hier sehe, die anderen sind auch komisch drauf, an sich sind die Menschen blöde. Wie beeinflusst du das also, ja, indem du andere Angebote von Vorstellungswelten hast, ne? Und so Mini-Einflüsse sind, sage ich mal so, und das finde ich immer ein ganz gutes Beispiel, ein Check-in. Und das ist interessant, was sich an diesem Phänomen, was viele kennen, jetzt auch nicht andere, also bevor du ein Meeting hast, mal so kurz so, ah, wie geht's uns denn? Was sich daran abspielt und wie diese Rituale auch gemacht werden. Oder Check-out. Ne? Am Ende eines Meetings zu fragen, ich wünsche mir vom Team. Mache ich mit bestimmten Gruppen, ist das so ein Standard. Ich wünsche mir vom Team, dass wir weiter so gut reden wie heute. Ich wünsche mir vom Team, dass wir nächstes Mal eine Agenda haben. Ich wünsche mir vom Team, dass nächstes Mal jeder was sagt und nicht nur zwei Leute hier reden. Ich wünsche mir vom Team, dass du irgendwie das Gefühl, was du am Ende eines Meetings hast, in Sprache bringst. Und da wirst du sehen, es macht was. Weil du Spannung mit Kommunikation versorgst, weil du dann mit dieser Spannung umgehst und weil dann auch die Haltung, die vielleicht sichtbar ist, dass da einer sitzt, ich weiß gar nicht, warum ich heute hier war, es bringt doch alles so nichts, ne? Weil dafür eine Versprachlichung möglich ist. Und dieses Kommunikationsräume anbieten, indem ich Vorbild bin und kommunikative Angebote machen kann, das ist das Ansteckende. Aber in dieser Frage, wie kann ich die beeinflussen, steuern oder manipulieren, da bist du dann schnell wieder, dann hängen wir Poster an die Wand und dann haben sich alle dran zu halten. Manchmal werde ich ja so angefragt, als Keynote-Speaker so eine Art Motivational Speech zu halten, dass die Leute mal wissen, wie es ist, damit die dann mal anders sind. Und dann sage ich immer so, ah nee, ich glaube, das ist kein gutes Empfehlung. Dann sage ich oft so, ich komme fürs gleiche Geld auch 3 Stunden. Aber dann möchte ich, dass wir zwischendurch Breakouts machen. Wo die Leute miteinander reden, wo die in den Abgleich gehen, wo die sich drüber unterhalten können, wie sie Dinge wahrnehmen. Und in dieser Kommunikation, da liegt die Beeinflussnahme in dem Sinne, könnte man vielleicht auch sagen, beeinflussen, dass wir anders ins Fließen kommen. Dass wir anders kommunikativ ins Fließen kommen und die angehaltenen Gefühle, den angehaltenen Ärger, den anderen in den Fluss bringen. Ja. Und insofern würde ich sagen, wie kann man andere Menschen beeinflussen durch Kommunikation und durch ein Miteinanderreden?
Mir fiel jetzt auch gerade noch was ein dazu. Das habe ich zuletzt von Hanna Panides auf LinkedIn gelesen. Also sie hat eine Studie von einem Verhaltensforscher zitiert und der Post hatte die Überschrift, wir überzeugen nicht mit den besten Argumenten, sondern mit der größten Empathie. Und dass ein Verhaltensforscher gerade in einer ganz aktuellen Studie etwas herausgefunden hat, was bestimmt auch schon viele Leute fühlen können, wer Menschen von etwas überzeugen will, die völlig anderer Meinung sind als man selbst, sollte ihnen zuhören. Dieses andere reden lassen, selbst wenn man von der anderen Position empört ist, die nicht gut findet, ist das beste Überzeugungsmittel. Und eben das Zuhören, die Bereitschaft signalisiert, sich auf den anderen einzulassen, seine Haltung auch ein Stück weit zu respektieren. Und das wiederum, also dieser erwiderte Respekt, wird dann wieder mit einem weniger extremen Standpunkt erwidert. Sie hat es dann so schön zusammengefasst, wenn wir lernen möchten, andere zu überzeugen, sollten wir lernen, den Mund zu halten.
Ja, und das ist ja so ein Phänomen, das kennen wir auch von Gruppen, wenn es so heißt, also wie oft ich gesagt kriege, oh, das sind schwierige Leute, die da kommen. Es sind 2, 3 dabei, also boah, die werden auch ganz schön so gegenhalten oder so, ne? Und das findet fast nie statt. Weil zum einen du den Raum öffnest, jeder soll mal sagen, was seine Erfahrung ist und so weiter, und das aber in Kleingruppe tut. Und das justiert das. Und wenn es dann mal gesagt ist und gesagt werden durfte, dass es ja auch diese und jene Seite gibt, sagst du ja, super wichtig. Ja, und es ist wichtig, dass die Dinge zur Sprache kommen, weil dahinter Bedürfnisse sind. das ist ja so letztendlich das Umschalten in den postkonventionellen, relativierenden, individualistischen Sprachraum, ist ja die Bedürfnissprache dazunehmen oder die Zuhörsprache. Das ist sehr ähnlich, ne? Wo du ja sagst, ja, da fängt das Zuhören an, da fängt das Story-Listening stärker an, das gibt es natürlich auch vorher. Und da fängt es an zu sehen, was ist das Bedürfnis dahinter, was noch nicht erfüllt ist. Und das ist ja auch was, was gesellschaftlich uns manchmal schwerfällt. Ne?
Ja. Kurze Pause für unseren Werbeblock. Zu den Themen unseres Podcasts, der Selbst-, Team- und Werteentwicklung und Erweiterung der Haltung, bieten wir dir verschiedenste, kürzere und auch längere Workshop-Formate und Seminare an. Mehr Infos zu diesen Angeboten findest du unter shop.short-cuts.de. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Nächste Frage, auch sehr schön. Warum fällt es Menschen schwer, Komplimente zu machen oder diese anzunehmen?
Ja, auch hier merkst du ja immer an der Frage, warum fällt es Menschen schwer? Da kannst du sagen, manchmal fällt es manchen Menschen in bestimmten Situationen schwer, Komplimente zu machen und diese anzuerkennen. Ne? Also in dem Moment, wo es relativiert wird, wird auch schon klar, dass in unterschiedlichen Haltungen unterschiedlich ist. Und natürlich leben wir ich finde das ja interessant, wie stark wir feudale Strukturen immer noch imitieren. Und das auch recht unreflektiert. Ich mache es ja manchmal so ein bisschen ketzerisch, dass ich sage, sie glauben gar nicht, wie viele Organisationen Organigramme haben, die wie Pyramiden aussehen. Das wird nie rauskommen, wenn wir den Kunden in die Mitte setzen und dann die Organisation drumherum bauen. Kommt nie eine Pyramide raus. Ne? Dann gucken natürlich alle mal ein bisschen betroffen, weil natürlich die meisten Pyramiden als Organisationsform haben. Ne? Und du sollst eine Pyramide abbilden, weil du im Prinzip Militärstrukturen abbildest. Ja, da ist jemand top, da ist einer drunter, da sind Zumutungsstrukturen, sind Privilegienstrukturen, Gehaltsstrukturen, Parkplatzstrukturen, Reisetransportmöglichkeitsgeschichten dran gebunden. Und das finden wir irgendwie auch gut und wollen da weiterkommen und wollen Karriere machen. Das heißt, im Militär gibt es erstmal keine Komplimente, das ist gar nicht vorgesehen, ne? Sondern das ist ja eine einseitige Zumutung. Ne? Und das ist manchmal in Firmen eine unbewusste Erbe, was wir da mitschleppen und was uns nicht so klar ist. Und ich habe mal dieses Experiment gemacht mit einer Gruppe von CEOs, Geschäftsführer, ne? Und für 2 Monate hatten die Aufgabe, jeden Tag ein Kompliment mehr zu machen als normalerweise. Das ist eine interessante Übung, weil ich denke natürlich von mir selbst, oh, ich mache da immer gute Komplimente und so. Ne? Und dann stellst du fest, ups, heute irgendwie nicht. Habe ich nur so vor mich hingearbeitet. War freundlich, alles wunderbar, aber bin jetzt nicht so hingegangen. Ne? Und dann sagst du, ach, da gehe ich doch heute mal zu Claudia. Ne? Und dann stellst du fest, oh, Claudia ist heute komisch drauf. Mach ich morgen. Oder sie hat etwas versaubeutelt, wo du das Gefühl hast, du müsstest sozusagen deine Autorität walten lassen. Ne? Machst du nicht. Ne? Und die CEOs, was schätzt du, wie viele das hingekriegt haben?
Von wie vielen?
Ich glaube 12 waren es.
Die Hälfte?
Keiner.
What?
Und das war auch gar nicht so das Interessante. Das Interessante ist, dass sie die Gründe gefühlt haben, warum. Und zwar so dieses Selbstbild. Ja, mein Gott, das ist doch gar nicht authentisch. Jetzt hat mir da irgend so ein Schnösel sowas gesagt. Ja, aber ich bin doch ich. Das heißt, die waren eher rollengebundene Teilpersönlichkeiten in einer anderen Teilpersönlichkeit. Die waren nicht im Stuhlkreis mit anderen Leuten. Ja, wir wollen uns selbst entwickeln. Die waren wieder in der normalen Rolle. Und diese Rolle dachte, was ein Quatsch. Ich habe ja richtige Arbeit zu tun. Ich muss auch mal verschiedene schwierige Entscheidungen treffen. Ja, ich kann mich jetzt hier auch nicht angreifbar machen. Die denken doch, ich war im Seminar. Das ist doch total unauthentisch. Ich mache mich doch zum Affen. Dann wollen die sowieso nur mehr Geld haben. Ne? Und diese ganzen Glaubenssätze aus dieser anderen Rolle wurden total laut und haben die paralysiert und die haben sich hingekriegt. Und dann wollten sie es auch nicht. Und das war ja dann auch interessant, dann übernimmt dann die Sinngebung gegebenenfalls, nee, das war auch eine blöde Idee und das muss man ja auch gar nicht. Und weißt du, dann kamen dann so diese anderen Rechtfertigungssysteme, warum es nicht geht und warum es natürlich auch die Rolle verlangt, es nicht zu tun. So als General, na, ich muss die doch in den Tod schicken. Ich kann mich mit denen doch nicht verbrüdern, wenn ich sage, ihr 10 geht da hin und ich weiß, das ist ein Himmelfahrtskommando, ja Gott sind 10, damit schütze ich 1000, passt schon. Das ist ja diese Logik eines Militärs. Ne? Und dass das noch so im Kern da mitschwingt. Und das war interessant. Und es war aber eine gute Auflösungsdiskussion, also wo wir eben gesehen haben, was diese Rollen oder dieses Rollenohnmacht dann auch mit uns macht. Und das ist jetzt ein Grund, jetzt könnte man natürlich noch stärker darauf eingehen. Generell ist es ja so, und das finde ich vielleicht noch, um diese Antwort auch nicht zu lang zu machen, warum ist es schwer anzunehmen, ja, weil wenn du noch nicht einen Selbstwert hast, der sich als fähig und kompetent und so weiter ansieht, dann denkst du auch, ach, der sagt das vielleicht auch nur, weil er was von mir will. Und ich finde es auch noch interessant, dieses hierarchische Kompliment zu machen. Ach, Maike, du kannst das wirklich toll mit dem Podcast, ne? Das machst du richtig super. Oder zu sagen, ach, ich freue mich immer, die Podcasts mit dir zu machen, weil du mir das Leben einfach machst. Ne? Du bist gut vorbereitet, du hast ein gutes Gefühl für Rhythmus, du stellst mir die Fragen gut, du ergänzt mich angenehm, sodass ich mich da immer ganz sicher und wohl fühle in dem Zusammensein mit dir. Und du da einfach einen schönen Raum für mich aufmachst, ja, wo ich ja mich reinnehme, eher als gleichwertig und mein Fühlen mit reinnehme. Und nicht der bin, der Komplimente verteilt, sondern der bin, der ein Erleben mit dir beschreibt.
Das erste habe ich sofort spontan das Gefühl, das ist eigentlich eine zusätzliche Machtgeste.
Genau.
So, ich sag dir mal, wie toll du das alles machst.
Und das ist ja auch okay. Ne?
Ja, in manchen Kontexten ja, aber wenn die Wirkung sein soll, dass es irgendwie dem Beziehungsaufbau erhält oder irgendwie dient, dann hat es zumindest bei mir irgendwie so ein leichtes Awkward-Gefühl, so okay, das war jetzt irgendwie weird. Und
es gibt noch so einen anderen Effekt, ich mache ja in Kursen gerne das Experiment, stell so 6 Leute auf und die sollen eine Person loben durch die 6 Haltungen. Ja, sagen wir, ja, geil, dass du bei mir in der Firma arbeitest, ich wusste, dass du es drauf hast, also wenn du weiter keine Fehler mehr machst, darfst du ja bleiben, ne? Also sozusagen selbstorientierte Anerkennung, ne? Und dann die gemeinschaftsbestimmte, oh, das hast du alles richtig gemacht, das war wirklich gut, so ist der Prozess oder hast dich an alles richtig gehalten, jetzt gebe ich dir die nächste Aufgabe. Also wie du vielleicht so ein Kind nach jedem Schritt irgendwie wieder onboardest und jetzt kommt der nächste Schritt, hast du gut gemacht, ne? Oder dann, die Ziele wurden eingehalten. Das hat der Firma jetzt gute Fortschritte gebracht. Also dieses Überdies, du hast das System richtig bedient. Ne? Und das Interessante ist, und am Ende, also machen die alle das, ne? Und am Ende frage ich dann den, der jetzt diese 6 Komplimente aus 6 Haltungen bekommen hat, wie dieser Mensch sich in den unterschiedlichen Positionen gefühlt hat. Und manche sagen, so in der Mitte, das war mir ganz angenehm. Aber hier das andere, das war mir dann zu irgendwie gefühlig und so. Ne? Das habe ich nicht so als authentisch empfunden. Und das finde ich ja auch interessant, dass du, wenn du diese emotionale Sprache in deinem Selbstdialog nicht so eingebaut hast, dann willst du es auch anders hören. Dann willst du vielleicht hören, das hast du super gemacht. Ich glaube, sie werde ich für die nächste Beförderung vorschlagen. Sagst du, yes. Heute habe ich ein super Kompliment bekommen. Und hast null Störgefühl, dass das jetzt hierarchisch war. Weil du sagst, mein Chef hat mir heute gesagt, das war super, ich kann das am besten von allen. Und ich werde wahrscheinlich befördert werden. Ja, während du sagst, oh Gott, ja, der ist schon wieder in seiner Bewertung und hat mich da besser vor den anderen auch noch da als die Bessere hingestellt, muss das denn sein? Ja, also die Resonanz kann in jener Haltung eine ganz andere sein. Ne?
Ja, stimmt. Kann ich mir gut vorstellen. Ich hänge gerade noch irgendwie so in so einem Film. Ich hatte mal einen Chef, der hat das total gerne gemacht, auch bevorzugt bei Frauen, dass er rumgelaufen ist, wenn jemand was gut gemacht hat und dann immer so dir so neben dir stand und dir so von oben auf die Schulter geklopft hat. Und es war aus allen Perspektiven so, also es war klar, keiner geht zu ihm und klopft ihm auf die Schulter. Und es war von allen so ein Gefühl von, oh Gott, hat er das bei dir auch gerade wieder gemacht? Oh.
Ja, das ist ja natürlich auch traurig, weil ich glaube, ich habe das genauso tausende Male gemacht. Und es war immer gut gemeint.
Ja, ich stimme dir zu. Also auf der Ebene, ich würde ihm auch keine böse Absicht unterstellen. Aber es war auf jeden Fall ein hierarchisches Gefälle. Es war eine Mann-Frau-Position. Es hat spontan einen Kloß im Bauch erzeugt bei mir. Und kann man vielleicht wirklich sagen, was irgendwie nett gemeint war von ihm und auch einfach auch ein Stück weit unbeholfen war, ja, von uns wirklich als so unangenehm empfunden wurde. Kann man vielleicht mit dem zusammenfassen, was du zum Schluss gesagt hast, dass es da echt keine Haltungspassung an dieser Stelle, kein gutes Gefühl fürs Gegenüber und
da kannst du dann die haltungserkennende Milde walten lassen.
Genau.
Aus diesem Konstrukt ist das sehr sinngebend.
Ja. Das kann ich meinem früheren Ich nochmal mit auf den Weg geben.
Das war eine Folge von Ich, Wir Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, Wir Alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und mach Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.